Ich bitte dich, dir einen Moment lang durch den Kopf gehen zu lassen, wer deine Nachbarn sind. Die, die oben dran, unten dran, neben dran, gegenüber wohnen. Und die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, so weißt du, im gleichen Büro. Gegenüber diesen grossen Büros, wie ich zum Beispiel drin sitze, nebendran, links, rechts, schräg gegenüber. Mir kommt die Kollegin in den Sinn, wo ich vor ein paar Tagen nach einem erschöpfenden Seminar im Zug gesessen sind und sie mir plötzlich die Frage stellt: Du, Haniel, wie gehst du eigentlich damit um, wenn du nicht die Wertschätzung bekommst für das, was du heute gemacht hast? Ein Moment von der Wahrheit. Wenn es dir geht wie mir, dann sind unsere Nachbarn keine Gotteslügner. Wenn du dich mit ihnen unterhaltest, dann sagen sie dir, dass sie so eine unbestimmte Vorstellung von einer höheren Macht haben. Aber, und das ist der Punkt, Gott hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Er hat ihnen auch nichts zu sagen. Und damit ist auch ein bestimmtes Verständnis von Wahrheit verbunden. Die Wahrheit hängt nämlich nicht von einem Gott ab. Und wenn sie nicht von einem Gott abhängt, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten sonst noch. Entweder hängt sie dann von mir selber ab und vom Umfeld. Spezialisten sagen dem, sie ist sozial konstruiert. Das heisst, es gilt das als wahr, was im Moment so der gesellschaftliche Konsens ist. Wenn der göttliche Gesetzgeber fehlt, dann macht sich der Mensch selber zum Gesetz. Ich halte euch heute Morgen keinen Vortrag über Relativismus. Mache ich nicht. Ich bin überzeugt, dass die grösste Anziehung für unsere relativistischen Nachbarn, Arbeitskollegen, ein Leben von uns selber in der Wahrheit ist. Und dazu möchte ich euch gerne in den Johannesbrief hineinführen. Jetzt ist es so, wenn es euch geht wie mir, das Lesen von dem Johannesbrief gleicht am ersten Bad im Sommer. Ich habe das erste Freibad im See im Ende Mai genommen. Und es war wunderschönes Wetter, eine super Aussicht. Mich hat es unglaublich gelustet, in den See zu gehen. Und ich habe dann geschaut, wie warm das ist. Es war 16 Grad. Das heisst, herrliche Aussicht, alles hat gestimmt, aber es hat ein bisschen Überwindung gebraucht, um in den See hineingehen. Merkt ihr das so? Und dann, drinnen war es auch nicht wirklich angenehm gewesen, aber als ich draußen gestanden bin, nachher unter die heiße Dusche, und ich sage, ah, oh, so erfrischend. So ist es etwa mit dem Johannesbrief. Und ich lade euch jetzt heute Morgen zu einem Johannesbad ein. Und die Worte, die sind so, manchmal so irritierend, so verstörend, dass ich denke, es geht nicht einfach, um die schnell durchzulesen und schnell etwas sagen und schnell im Kontext zu sagen. Ich habe es selber nicht fertig gebracht für mein eigenes Leben. Und was ich euch machen möchte, ich mir noch einmal den Zettel schaue, ich lese euch ein paar Abschnitte vor, zuerst, um so einen ersten, so einen ersten Tritt reinzumachen in den Johannesbrief. Ich lese euch vier kurze Abschnitte vor. Johannesbrief, 1. Kapitel, 6. bis 10. Vers. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ein weiterer Abschnitt aus dem zweiten Kapitel. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Ein drittes Abschnitt, 2. Kapitel, Vers 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch schlimmer, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis, geht in der Finsternis und hat keine Ahnung mehr, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Vierter Abschnitt, aus Kapitel 4, Vers 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ganzen Haufen Abschnitt mit Licht, Finsternis, Liebe, Hasse, Bruderliebe, Gottliebe und so weiter. Ja, wir gehen in das Johannesbad rein und jetzt dürfen den Zettel gerne zur Hand nehmen. Und zwar möchte ich anfangen mit dem Anfang vom ganz kurzen zweiten Brief von Johannes. Und zwar lese ich den Abschnitt vor oder die Einleitung in den kurzen Brief, weil der Begriff von der Wahrheit gerade 5-mal vorkommt. Da schreibt jemand, der Älteste, es ist Johannes, er ist schon älter, wahrscheinlich, als er es schreibt. Er hat die älteste Funktion und wahrscheinlich schreibt er an Gemeinden in der Region von Ephesus. An die auserwählte Frau und ihre Kinder. Wahrscheinlich ist das eine Familie gewesen, in einer Hausgemeinde. Die ich in Wahrheit liebe. In Wahrheit liebe. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Und dann die wunderschöne Grußformel ist immer am Anfang von einem Brief gekommen. Wir schreiben es am Schluss. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Und dann startet er und sagt, es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln oder leben. Da haben wir es, in der Wahrheit leben. 5-mal kommt der Begriff vor. Und er sagt uns gerade etwas, wie die Bibel den Begriff von der Wahrheit versteht. Erstens hat Wahrheit etwas mit Liebe zu tun, offenbar. Er braucht das ganz viel, ganz eng verknüpft, Wahrheit und Liebe. Das Zweite ist, dass man Wahrheit erkennen kann. Wahrheit hat offenbar auch mit Inhalt zu tun. Das Dritte, was er sagt, die Wahrheit bleibt. Die Wahrheit ist nicht etwas, das von heute auf morgen wechselt, sondern es bleibt beständig. Es ist immer das Gleiche. Das Vierte, was er da innen sagt, es hat etwas direkt mit Jesus Christus, mit Gott Vater und Gott Sohn zu tun. Er selber ist die Wahrheit. Und das Fünfte, was er sagt, ist, in der Wahrheit kann man leben. Das ist etwas Dynamisches, das ist nicht irgendetwas in einem Gestell, irgendein Diktionär, sondern in dem kann man leben. Und Das Letzte, was er noch sagt, jemanden zu sehen, der in der Wahrheit lebt, löst eine riesige Freude aus. Das ist so ein kurzes Bugge von der Wahrheit am Anfang des 2. Johannesbriefs. Und wir schauen jetzt uns an, 4 Sachen aus dem Johannesbad. Was zeichnet jemand aus, der in der Wahrheit lebt? Was heisst das? Das sagt Johannes. Was zeichnet jemand aus, der dann in dieser Wahrheit lebt? Erstens, ein Leben in der Wahrheit zeigt sich durch Sündenbekenntnis. Zweitens, das Leben in der Wahrheit zeigt sich durch Liebe gegenüber seinen Geboten. Drittens, durch Treue gegenüber Gott Vater und Gott Sohn. Und das Vierte, durch Liebe gegen seinen Brüder bzw. seine Schwester. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. All die Abschnitte, die ich euch vorgelesen habe, fangen mit einer Einrede an. Wenn wir sagen. Und ich möchte gerne zum ersten Punkt gehen, wer in der Wahrheit lebt, bekennt seine Sünde. Johannes sagt, fangt mit dieser Einrede an, ihr merkt, es kommt 1, 2, 3 Mal kommt es vor, wenn wir sagen, wenn wir uns selber einreden, wenn wir uns selber sagen, das ist gerade offenbar recht gut. Und man könnte davon ausgehen, damals hat es auch Leute gegeben, die sich gewisse Sachen eingeredet haben, die aber nicht der Tatsache entsprochen haben. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis gehen, so lügen wir und tun die Wahrheit nicht. Man merkt, es geht dem Johannes da um Gemeinschaft. Gemeinschaft einerseits mit Gott und untereinander. Gemeinschaft hat für Johannes immer zu tun mit Nähe einerseits, mit gemeinsamen Interessen und Inhalt andererseits. Nähe entsteht, weil Interesse gegenseitig da ist, an Gott und Vater, aber auch aneinander. Und dass die Gemeinschaft, die zeigt sich. Jetzt sagt er aber, es gibt Leute in eurem, nicht Dunstkreis, sondern in euren Gemeinden, die sagen zwar, wir sind in dieser Gemeinschaft, aber sind trotzdem in der Dunkelheit. Johannes redet dauernd im Johannes-Evangelium, in seinen Briefen und auch in der Offenbarung von dem Wort Finsternis und Licht. Er sagt eigentlich, ein Mensch, der nicht von Gott neuem geboren worden ist, der ist total in der Finsternis. Er ist im totalen Dunkel. Und für mich ist es manchmal selber eindrücklich, in einem ganz dunklen Raum dann mal ganz die Augen zu machen und merken, wie dunkel das ist. Ich habe keinen Anhaltspunkt, keine Orientierung und ich werde auch nicht sehen. Im Johannes-Evangelium sagt der Johannes macht er die grundsätzliche Aussage im 3. Kapitel zu dieser Dunkelheit und diesem Licht. Er sagt dort, ihr habt es auf dem Blatt, die Dunkelheit ist ein Gerichtshandeln von Gott. Er sagt, darin besteht das Gericht, dass das Licht, und damit hat er Jesus gemeint, in die Welt gekommen ist und die Menschen, jetzt kommt wieder vor, merkt ihr das Wort Liebe, liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum? Ihre Werke waren böse. Sie haben gar nicht wollen ans Licht kommen, weil das hat etwas zum Vorschein gebracht, wo sie nicht haben wollen. Und er sagt, das ist ein Gericht von Gott. Jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist unangenehm. Aber es gibt solche, die die Wahrheit tun. Der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden. Und das finde ich so einen genialen Schluss. Nicht, weil ich sagen kann, mein Schöppli, meine Kleidung, meine... Nein, dass sie in Gott gewirkt sind. Es gibt Menschen, die ins Licht sind, aus der reinen Gnade von Gott, weil er an ihnen gewirkt hat. Also die Gegenwart von Gott hat etwas ganz Unangenehmes. Sie deckt etwas auf bei uns selber. Und das geht es Johannes da. Und er sagt, um wirklich können Gemeinschaft mit Gott haben, wir reden ja immer von dem, wie können wir in die Intimität, in die Gemeinschaft, in die Nähe mit Gott hineinkommen, braucht sein Licht. Und sein Licht ist in erster Linie mal sehr unangenehm, wenn wir auf uns selber schauen. Und darum sagen wir lieber nicht. Wir brauchen sein Licht. Und er sagt, wenn das da ist und wir in dem Licht leben, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Nicht nur mit Gott, sondern auch miteinander. Das ist die Voraussetzung. Und dann passiert etwas. Das ist im Deutschen nicht so klar wie im Griechischen, wo Johannes geschrieben hat. Im Griechischen steht eigentlich, wer so lebt mit dieser Gemeinschaft und das Licht zulässt und merkt, wer er selber ist, aber auch, wie herrlich das Gott ist, der wird gereinigt. Und das ist nicht eine einmalige Sache im Sinn von einmal im einmal kommt der Putzwagen durch und dann in einem Jahr wieder. Nein, sondern es ist etwas, was dauernd passiert. Er wird ständig gereinigt. Und wie passiert denn das? Es passiert dadurch, sagt Johannes, dass wir unsere Sünde bekennen. Auch das ist nicht gemeint als etwas Einmaliges, was ich irgendwann mal in einem Gebet sage, sondern Johannes meint das dauernd. Er sagt, Menschen, die in der Wahrheit leben, die hat Gott dazu befähigt, auf sich selber zu schauen, den eigenen Schmutz wahrzunehmen und die Vergebung in Anspruch zu nehmen und das hat zu bekennen. Bekennen heisst im Griechischen das Gleiche sagen. Das heisst, ich sehe genau das Gleiche wie du. Du hast mich mit deinem Licht angestrahlt und ja, ich bin hässlich. Und ich sage dazu ja, das heisst bekennen. Und ich sage es auch von Gott und anderen Menschen. Und merke, dort fängt die Kraft an zu wirken. Das ist nicht üblich, dass jemand sagt, ich lasse das Licht auf mir da und ich bekenne das auch. Ich tue das mit ihm gleich. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Dort fängt die Wahrheit so richtig an zu leben. Und was ich euch möchte ermutigen, was ich mir selber predigen ist, anfangen oder weitermachen in meinem Leben, in meiner Ehe, in der Gemeindefamilie, am Arbeitsplatz anfangen, Sünde zu bekennen. Das hat Kraft. Bei unseren relativistischen Nachbarn, das kennen sie nicht. Sünde bekennen. Und wenn wir es nicht machen, berauben wir uns einer grossen Kraft. Ich habe mich selber gefragt, machen wir das in der Familie? Mache ich das selber als Vater von meinen Kindern? Weil es ist eine unglaubliche Kraft. Zu wissen, dass mit ihm übereinstimmt und das hat zu bekennen laut, die Kraft und das Licht freisetzt und die Gemeinschaft mit Gott dem Vater und die Gemeinschaft auch untereinander, mit meiner Frau, meinem Kind, mit meiner Gemeinde, das erst ermöglicht es. Das andere und das Weiterzugehen und das Abzuspielen, das kennen wir von unserer Umgebung schon, weil die haben das Wort Sünde nicht mehr. Die müssen es irgendwie anders definieren. Natürlich gibt es es noch, aber sie haben es nicht mehr. Und das gibt die Kraft. Die erste Lektion von dem Johannesbad ist, praktiziere das Bekenntnis von deinen Sünden. Richte deinen Fokus auf das, natürlich auf deine Sünde. Bekenne sie vor Gott und vor den anderen. Das ist das Leben in Wahrheit. Manchmal denke ich, kann ich nicht noch mehr dazu sagen? Nein, kann ich nicht. Es ist auch wie der Johannes ist, es ist so simpel. Es ist so kraftvoll, er braucht wenig Wort. Die zweite Lektion aus dem Johannesbad ist, wer in die Wahrheit lebt, der haltet seine Gebote. Ich weiss nicht, was das Wort Gebot in euch auslöst. Ich stelle mir es einfach so vor, oder ich erlebe das selber, dass Gebot in erster Linie einen Widerwillen bei uns auslöst. Weil Gebot heisst doch ein Stück weit eine enge Kleinkariertheit, ja, vielleicht sogar eine Gefangenschaft. Und das Ideal von unserer Umgebung, wo uns gesagt wird, eigentlich solltest du gebotfrei leben können. Dann erst erlebst du die Freiheit und die Autonomie. Und Johannes sagt, es ist genau umgekehrt. Wahre Freiheit erlebst du im Halten von seinen Geboten. Und das ist total gegen das, was unsere Nachbarn denken. Wie ist denn das Wort Gebot in der Bibel gebraucht? Das hat ganz verschiedene Bedeutungen. Einerseits kann damit gemeint sein, die 10 Gebote. Andererseits wird damit beschrieben das ganze Gesetz von Mose mit all diesen Ausführungsbestimmungen. Manchmal wird es gebraucht für das ganze Wort von Gott, dass das seine Gebote sind, zum Beispiel in den Psalmen, auch im Neuen Testament. Und ich glaube, so braucht es auch Johannes. Es geht um seine Ordnungen, seine Anweisungen, die er ganz klar gemacht hat. Ich mache es mir so in der Bibel, weil ich das, wenn ich höre, ich soll seine Gebote halten, dann muss ich wissen, was sind denn seine Gebote? Darum habe ich mir angewöhnt in meiner Bibel, wenn ich jeweils das lese, wo ich mir das einen roten Punkt mache. Überall, wenn so eine Anweisung kommt von Gott, dann sage ich, ein Gebot von ihm, anstreichen. Das gibt Kraft in unser Leben, dass wir die Gebote kennen und uns anfangen daran zu halten. Können wir das aus eigener Kraft? Nein, überhaupt nicht. Erzeugt es in uns Widerwillen? Ganz sicher. Unser altes Leben ist nicht willig, denen anzuleben. Wir kommen nachher noch auf ein ganz spezifisches Gebot. Der Johannes sagt, das habe ich euch nicht auf dem Blatt, er sagt, wer sagt, ich habe ihn erkannt und halte seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem Serien ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort haltet, merkt ihr den Austausch zwischen dem Gebot und seinem Wort. Es wird direkt parallel verwendet. In dem ist wahrhaftig die Liebe von Gott vollkommen geworden. Also seine Gebote halten, die auch, denen auch nachspüren und zu schauen, was sind denn seine Anweisungen. Das, ist, das gibt Kraft in unser Leben und das gibt Kraft auch, um in der Wahrheit zu leben. Ja, wer definiert, was das Gebot ist? Ich habe es euch gesagt, es ist Gott selber. Im dritten Kapitel vom 1. Johannesbrief sagt er, jeder, der die Sünde tut, das heisst, sie regelmäßig tut, der tut auch Gesetzlosigkeit. Und Sünde ist Gesetzlosigkeit. Sünde ist nicht das, wo wir uns nur einfach schlecht fühlen. Nicht falsch verstanden. Sondern Sünde ist das, was Gott als gesetzlos definiert. Und das ist manchmal nicht ganz deckungsgleich. Nicht allem, wo wir uns schlecht fühlen, ist Sünde. Aber vieles, wo wir uns nicht schlecht fühlen, ist eben Sünde. Und darum ist es eben wichtig, dass wir den Abgleich anfangen zu machen. Und darum ist sein Wort so wichtig. Woher sollten wir es sonst auch wissen? Und im 8. Vers oder im 9. Vers steht auch, jeder, der aus Gott geboren worden ist, und das ist ja so ein kraftvoller Ausdruck von Johannes, aus Gott geboren heisst, ich komme nochmal neu auf die Welt. Ich habe gerade mit meinem Vitus darüber geredet. Er kann sich das kaum vorstellen. Nochmal auf die Welt kommen, wie geht das? Es ist ein ganz neuer Anfang, es ist ein völlig, hey, das ist ja nochmal bei Null. Genau das ist es. Aus Gott geboren werden heisst, einen total neuen Anfang machen. Und ihr merkt, es ist nicht etwas, was ich selber mache, ich komme nicht selber auf die Welt, sondern ich werde von ihm geboren. Er sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Und damit meint Johannes nicht, dass er nicht mehr sündigt. Er hat ja gerade gesagt, man soll die Sünde bekennen, es geht nicht, wir haben es nicht darum. Aber er sagt, ich komme einen Widerwillen über gegen dem. Ich kann es einfach, ich merke es. Und ich habe schon oft mit Leuten geredet, die gesagt haben, du, ich fighte so an dem Punkt. Ich merke, eigentlich ist es nicht das, was Gott von mir sagt. Gott sei Dank spürst du das. Das ist ein Anzeichen vom neuen Leben, wenn du das spürst. Dass du außerhalb von seinem Gebot lebst. Und das ist ein Gott treibt dich auf seinen Weg. Das ist das Geniale. Und merkt, wenn Gott einem auf seinen Weg zurücktreibt, dann heisst das, dass ich eben seine Gebote halte. Nicht, weil das mich einengt, sondern weil es mich befreit. Und darum ist es so wichtig, ihn kennenzulernen. Und ich glaube, wir können ein Stück an dieser Wahrheit gewinnen, wenn wir uns an seine Gebote halten und unser Anliegen ist, die zu erkennen. Manchmal ist es so, dass wir manchmal raufgehen oder ich laufe aus einem Sonntag und dann frage ich mich, du, über was habe ich jetzt genau geredet? Wen habe ich angesprochen? Wir kommen nachher noch zurück, seinen Bruder zu lieben. Dann merke ich manchmal, du, ich habe nur über oberflächliche Sachen geredet. Aber eigentlich sollten wir uns anfangen, die Frage zu stellen. Und die Frage ist nicht von mir. Die Frage hat mir ein schwarzer Bruder vor ein paar Wochen gestellt. Haniel, mit welcher Sünde kämpfst du im Moment am meisten? Ich sage, oh, ui. Er hat gesagt, als er das in seiner Gemeinde angefangen hat, haben alle Leute gemeint, oh, jetzt kommt einer, der ist, jetzt kommt dann einer da, der tut uns auf, es geht ihm nicht um das. Er sagt, mit welcher Sünde ich im Moment am meisten kämpfe, ist doch das, wo Gott dran ist in meinem Leben. Und wir wollen doch immer wissen, wo ist er dran in meinem Leben? Eben dort, wo wir am Kämpfen sind mit der Sünde. Das hat doch genau mit dem zu tun. Ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr solche Fragen stellen. Dass das Wahrheit, dass die Wahrheit in uns lebt, das werden uns aus Umfeld garantiert wahrnehmen. Weil sie haben ein Bewusstsein für die Wahrheit. Aber sie können es nicht richtig, sie müssen es unterdrücken. Zweiter Aspekt. In der Wahrheit leben ist total kontraintuitiv für die heutige Zeit. In der Wahrheit leben heisst es Lust und ein Streben haben nach Gottes Gebot. Warum? Weil ich getrieben bin vom Interesse am Gesetzgeber selber. Und darum sagt der Apostel von der Liebe so viel, wer mich lieb hat, der haltet meine Gebote. Das hängt zusammen. Der dritte Aspekt ist, wer in der Wahrheit lebt, bekennt sich zum Vater und zum Sohn. Wir sagen, was soll jetzt das genau? Johannes sagt in dem Abschnitt vom zweiten Kapitel, ein bisschen vor dem, den ich angeführt habe, sagt er, wer von Gott von Neuem geboren worden ist, der kommt den Heiligen Geist über. Und mit dem, dass er den Heiligen Geist überkommt, kommt er ein ganzes neues Empfinden über, für das es richtig und für das es falsch ist. Das ist manchmal etwas Unangenehmes. Es gibt noch das alte Leben, aber auch das neue Leben und das kämpft gegeneinander. Aber er hat das Empfinden und hat gesagt, eigentlich müsste ich euch gar nicht mehr schreiben, ihr wisst schon alles. Damit meint er nicht, dass sie schon alles da reingebogen haben, sondern sie haben das Empfinden dafür bekommen, für richtig und falsch. Und offenbar hat es Leute gegeben in diesen Gemeinden damals, und es ist nicht von ungefähr, dass Gott das ins Gottes Wort aufgenommen hat, dass wir das heute leben, wo sich mit der Zeit zeigt hat, dass sie ein anderes Verständnis hatten. Er sagt, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet. Nein, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Jeder, der von Gott geboren ist, sagt Johannes, der hat ein Empfinden für die Wahrheit. Noch viel stärker. Wer ist denn der Lügner, wenn nicht der, der lügt, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der Vater und der Sohn lügnet. Klammern auf. Antichrist haben wir manchmal das Gefühl, das ist etwas, was mal in der letzten Zeit kommt, wenn es ganz böse läuft. Johannes sagt etwas ganz anderes. Er sagt, seitdem, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, gibt es Leute, die versuchen, mit ganzer Kraft gegen das Werk von Christus zu wirken. Und das ist da gemeint. Das sind Antichristen. Er sagt sogar, es gibt ganz einen Haufen Antichristen, die seit der Auferstehung von Jesus unterwegs sind. Und was machen dann die? Die lügen, dass Gott der Vater ist und dass Gott seinen Sohn das Werk da hat. Sie sagen, oh, was hat das für eine Relevanz für mich? Ja, reden wir mal mit dem Muslim darüber, dass Gott Vater und Gott Sohn ist. Er sagt, oh ja, genau, da drin besteht die grösste Irrlehre von euren Christen, dass sie das Gefühl haben, da gibt es einen Gott Vater und einen Gott Sohn. Das ist lästerig. Das hat eine enorme Relevanz gehabt bis zum heutigen Tag. Und für uns heisst das einzeln, dass Gott der Schöpfer ist, der mich geschaffen hat. Nicht nur einfach irgendein ferner Gott, und man kann sagen, ja, vielleicht besteht er noch. So wie viele, die ich mit einer Rede glaube, irgendwie eine höhere Macht, ja, das gibt es irgendwie schon. Sondern es ist ein Gott, der hat mich gemacht, der hat einen Anspruch auf mich und eines Tages werde ich ihm Rechenschaft abgeben. Das ist das, was gemeint ist. Und dann man sagt, oh, das ist eine andere Relevanz, als einfach irgendeine ferne Macht, die irgendwo ist, die ich nicht so genau definieren kann. Und dass Gott der Sohn gekommen ist und für uns gezahlt hat, in dem Raum, in dieser Zeit. Es gibt ganz viele Menschen, die nach wie vor heute sagen, ja, Jesus, das war sicher ein guter Morallehrer gewesen und irgendein ein guter Freund. Und so, und es ist schön, wenn du den hast. Es geht viel weiter. Das ist ganz ein anderer Anspruch, den er sagt. Ohne Gott, den Sohn, sind wir absolut verloren, sagt Johannes. Und es ist ein Gericht, wenn ich das nicht merke. Es ist ein Gericht von Gott. Und es sollte uns treiben zu dem, zum Gott Vater und Gott Sohn. In der Gemeinde damals, darum habe ich auch den 19. Vers aufgeführt, hat es Leute gegeben, die haben am Anfang gesagt, ja, das ist tiptop. Und dann über die Zeit hat sich plötzlich gezeigt, dass sie das nicht mehr so geglaubt haben. Dass das überhaupt nicht mehr, dass das irgendwie ihnen total immer, es ist ihnen immer ein grösserer Widerspruch geworden. Und der Johannes sagt, sie sind von uns ausgegangen, sind bei uns in der Gemeinde gewesen, aber es hat sich mit der Zeit gezeigt, dass sie nicht von uns gewesen sind. Weil wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Die Gemeinde von Gott ist ein Einzugsgebiet, wo immer verschiedene Personen da sitzen. Und ein Ziel und ein Zweck, den man vielleicht sonst nicht so betont, ist auch, dass offenbar wird, wer von ihm ist und wer nicht von ihm ist. Und wir müssen nicht überrascht sein, wenn es Leute gibt, die von uns gewesen sind, von uns weggehen und nicht nur das machen, sondern uns anschiessen nachher wegen, dass wir nach wie vor so etwas glauben. Ich kann euch sagen, wenn ich mit Menschen rede und einen enormen Widerstand erlebe, gehe ich oft fragen nach der christlichen Vergangenheit. Und es ist sehr oft der Fall, dass die mir am härtesten, am gemeinsten und am nächsten an Karren fahren sind die irgendeine christliche Vergangenheit haben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe angefangen, die Frage zu stellen. Also es gibt einen Widerwillen. Es zeigt sich mit der Zeit, der Widerwille. Und wenn du heute da bist und sagst, eigentlich bin ich nach außen ganz angepasst. Ich bin kirchensozialisiert. Kein Mensch würde merken, dass in mir innen das gar nicht so ist. Dann ist heute der Zeitpunkt nicht. Es ist der Zeitpunkt, so mit dem Drohfinger zu zeigen. Weil Gott sagt das auch. Wehe der, der jetzt Christus mit den Füßen tritt. Mach das nicht. Dann bitte ihn und lauf zu ihm. Bitte ihn, dass er sich über dich erbarmt. Auch wenn es niemand rundherum merkt. Es ist wichtig, der Johannes sagt, dass man in der Wahrheit leben kann, braucht es auch diese Klarheit und diese Transparenz. Und das ist heute nicht angenehm. Das machen wir heute nicht. Aber es stärkt uns in dieser Kraft. Und ich möchte nicht heute vorbeigehen lassen, um das zu sagen. Wenn du in dem Zustand bist, wo du sagst, es ist schön, was die alles da sagen oder was der da vorne sagt, bitte, dann flieh zu ihm. Bitte ihn, dass er sich dir offenbart als Gott Vater und als Gott Sohn. Das ist die dritte Lektion vom Johannesbuch. Wer in der Wahrheit lebt, hat eine tiefe Loyalität gegenüber Gott, dem Vater, der einen Anspruch hat, wo ich Rechenschaft schuldig bin, und Gott, seinem Sohn, der einzige Weg ist zu ihm. Daran halten wir fest, das ist die Wahrheit, die er uns offenbart hat über sich selber. Jemand, der den Heiligen Geist hat, kann das gar nicht erkennen, sagt das Neue Testament. Es geht gar nicht. Aber jemand, der das Empfinden hat, der wird das erkennen und auch darin leben. Und der letzte, der vierte Aspekt, wer in der Wahrheit lebt, der hat seinen Bruder lieb. Es ist mir unglaublich schwierig gefallen, für euch heute den Text auszuwählen. Warum? Weil der Johannes, der schreibt so vielschichtig und er schreibt so ähnlich. Das heisst, dass die gleichen Aspekte dauernd wieder auftauchen. Und immer können wir irgendwie eine Einteilung machen und sagen, die EPC geht so und dann ist das und das ist das. Ich dachte, es geht nicht bei mir, Johannes. Ich bin richtig verrückt worden und habe gemerkt, aha, Gott wird mir etwas zeigen durch das, dass ich das nicht so genau machen kann. Der Johannes hat ein sehr pastorales Anliegen. Es geht ihm darum, die genau gleichen Punkte immer wieder zu sagen. Und darum bitte ich euch für die Woche, taucht in das Johannesbad ein. Leset den ganzen ersten Johannesbrief. Schaut einmal, was kommt immer wieder vor, weil dann zeigt er, was ihm wichtig ist. Er sagt, wer sagt, dass er im Licht lebt oder im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Jetzt kommt er wieder mit dem Wort Finsternis. Er sagt, am Schluss ausbuchstabiert ist es auch erkennbar am Umgang mit dem Nächsten, ob jemand in dieser Beziehung mit Gott lebt. Was heisst denn der Bruder hassen? Ich habe im ganzen ersten Johannesbrief gesucht und gesagt, tut das an irgendeiner Stelle noch erklären? Ja, er macht es an einer Stelle. Er bringt an einer Stelle den Kain und den Abel. Das ist dort, wo er es näher erklärt und sagt, Kain und Abel sind Söhne vom ersten Menschenpaar, vom Adam und der Eva. Und der Kain hat den Abel umgebracht. Und der Johannes sagt, warum hat er das gemacht? Kapitel 3, Vers 12 steht es. Warum hat er ihn erschlagen? Weil seine Werke bös waren und die von seinem Bruder gerecht. Das war ein tiefer Neid, eine tiefe Eifersucht. Und hassen heisst, in dieser ganz tiefen Eifersucht in ein Leben verharren. Und das hat dann auch Auswirkungen, das merken wir irgendwann. So eine Person ist extrem auf sich selbst fixiert. Beim Kain ist es so weit gegangen, dass er den Hass so weit getrieben hat, dass er den nächsten dass er seinen Bruder umgebracht hat sogar. Das ist ganz krass. Erstes Buch Mose, 40 Kapitel, ganz am Anfang der Bibel. Und ich kann euch sagen, ich kenne das von mir auch. Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen. Ich weiss, dass wir dann halt das Geld nicht haben. Wir haben es nicht immer friedlich gehabt. Also, und ich habe selber 5 Buben. Ich weiss, wie es da kiebt und tut und macht. Und ich kann euch sagen, dass verändert werden und in der wahren Leben von Gott umgewandelt werden, dass ich meinen Bruder nicht hasse, das kann ich euch sagen, das erfahre ich 1:1 in meiner Familie. Das ist ein göttliches Werk, wo ich jeden Tag darum bitte. Bitte verändere du mich selber, verändere du meine Buben, dass wir einander nicht hassen. Weil wo ist der Hass oft der grösste? Bei denen, die uns am nächsten sind. Bei denen, die uns so nahe sind, dass wir einander wirklich auf Peter rücken und einander machen. Ja, es ist ein Werk von Gott, der in der Wahrheit lebt, der wird von Gott verändert, dass er seinen Bruder nicht mehr hasst, nicht mehr in dieser Eifersucht bleibt, in dieser Spannung vom anderen mehr, der andere gerecht ich nicht, sondern verändert wird von ihm. Und wer sagt, ich habe Gott lieb und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Schon das dritte, das vierte Mal haben wir es jetzt in diesen Text gelesen. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Gott verhängt das extrem eng und er sagt, weißt du was? Eines der klarsten Objekte, wie du zu mir stehst, ist, wie du zu deinen Nächsten stehst. Das ist so. Das hängt unecht zusammen. Das bringt er x-mal, das wiederholt er in ganz vielen Variationen in dem Brief hinein. Das Gebot haben wir von ihm und da haben wir jetzt eins. Und Johannes sagt, das ist ein Gebot, dass man, wer Gott liebt, auch seinen Bruder soll lieben. Und dann können wir nochmal fragen, ja, wie sollen wir denn das machen? Gibt Johannes auch noch einen Hinweis, wie wir das dann genau machen können? Ja, er gibt einen. Er sagt, das habe ich auch nicht aufgeführt, auf dem Blatt im Kapitel 3, Vers 17. Wer Güter von dieser Welt hat und seinen Bruder sieht Not leiden und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das heisst, mein Brüderliebe heisst, ich bleibe stehen, wenn ich eine Not sehe und handle. Not muss nicht immer heissen, dass es darum geht, dass da zu wenig rum ist oder da zu wenig rum ist. Bei uns ist ja meistens nicht auf dieser Ebene, aber ich sehe viel Not auf ganz anderen Ebene. Viel Not. Und ich muss mich einmal wieder, da muss ich oft zu meinem Vater gehen und sagen, ich bin nicht von Natur aus, bin ich nicht geschaffen, zum stehen bleiben und auf den anderen schauen. Ich schaue sehr viel auf mich selber. Und da muss ich immer wieder zu ihm gehen und sagen, ich schäme mich darüber, ich bekenne meine Sünde, dass ich nicht stehen geblieben bin. Und wenn man in der Wahrheit leben könnte, ist es doch genau das, stehen zu bleiben und die Not zu sehen. Ich komme zurück auf meine Kollegin in ihrem Zug. Ich merke, das macht ihre Not, dass in dem Unternehmen, wo wir arbeiten, so wenig Wertschätzung zurückkommt. Oft kommt schon eins auf den Deckel drauf über. Da habe ich gesagt, du, ich glaube, wir sind noch an einem wichtigen Punkt. Ich spüre im Moment auch die Traurigkeit über den Tag, dass ich eigentlich nur aufs Dach über kann, wie ich alles gebe. Und jetzt ist der Moment, wo um dir zu sagen, wenn ich sage, ich lebe vor einem Zuschauer. Ich lebe nicht von meinen Seminarteilnehmern. Ich habe heute den ganzen Tag immer wieder gesagt, ich lebe vor dem, was mich gemacht hat. Habe ich zu meinen Kollegen gesagt, und das ist das Entscheidende. Wenn ich jetzt nur auf meine Kollegen schaue und ich das so bin ich polt, ich würde gerne schauen, bin ich besser, bin ich schlechter, habe ich jetzt, wo bin ich genau im Stand? Wir sind ja so getrieben. Ich habe gesagt, wenn ich nicht das machen kann, vor einem Zuschauer leben, ich weiß nicht, was ich mache. Das ist meine Hoffnung und es kann deine auch werden. Das ist ein Moment von der Wahrheit, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt heisst, jetzt würde ich so sagen, es ist in dieser Wahrheit dein Leben, so kommt das Gewicht über. Das war das Gespräch. Stehen bleiben, wo ich die Not vom anderen sehe, durch Gottes Kraft. Das heisst, seinen Bruder zu lieben. Der vierte Aspekt von dem Johannesbad ist, der hat Eifersucht um die eigene Person, um das eigene Fortkommen loszulassen und Eifer für den Nächsten zu zeigen. Dann besonders, wenn er bedürftig ist. Ja, stell dir vor, nochmal deine Nachbarn, die du dir am Anfang vorgestellt hast. Deine Nachbarn, mit den Menschen, die du zu tun hast. Stell dir mal vor, die erleben jemanden, der Sünden bekennt. Der überhaupt von Sünden redet. Ich habe vor zwei Tagen auf dem Mütliberg oben habe ich mit jemandem darüber geredet. Und der hat mich so komisch angeschaut, als ich vom Thema Sünden angefangen habe zu erzählen. Ich glaube, das braucht es wieder. Ich glaube, das braucht es wieder. Das Wort ist so out, wir dürfen wieder davon reden. Das ist nicht mehr tabu. Weil das merkt irgendwie all das etwas nicht. Ah, du meinst etwas von Fehler, hat er dann gesagt. Ich habe gesagt, ja, mit dem hat es zu tun, aber es ist noch mehr. Stell dir vor, du erlebst jemanden, der Sünde bekennt. In der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz. Das hat Kraft. Dann sind wir nicht wieder in einer Diskussion über Relativismus. Stell dir vor, jemanden, der sich an Spielregeln hält, ohne dass sie gezwungen sind. So komisch. Der hält sich an Spielregeln, ohne dass er gezwungen ist dazu. Warum? Er hat offenbar Interesse an diesen Spielregeln. Das gibt Kraft. Stell dir vor, jemand, wo Gott nicht einfach irgendeine unbestimmte Macht ist, sondern sagt, das ist mein Vater. Ich bin in seinem Eigentum. Ich lebe für ihn, ich lebe vor einem Zuschauer. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus für mich eingegeben. Das ist etwas, auch gerade im Gespräch mit einem Muslim, etwas, was Kraft gibt. Oder zumindest Widerstand. Und stell dir vor, jemand, wo stoppt, wenn er Not sieht, bei anderen. Das heisst, sagt Johannes, das ist in der Wahrheit Leben. Ein Leben in der Wahrheit ist ein kraftvolles Leben. Warum? Weil es im Licht gelebt wird. Und ich kann euch verraten, und das ist das Fazit von heute, es gibt keine grössere Freude, als in der Wahrheit zu leben. Das ist total etwas Befriedigendes. Es ist total etwas Sinnstiftendes. Und da können wir andocken. Es macht, gibt keine grössere Freude. Das sagt Johannes. Er sagt im 3. Johannes sogar, es gibt keine grössere Freude, als wenn ich nur einen von euch sehe, dass er in der Wahrheit lebt. Das bringt mein Herz zum Verplatzen. Fast könnte man es so sagen. Er betont es wirklich sehr. Es führt in Gemeinschaft mit dem, der mich, der dich gemacht hat und mit denen, die er gleichermaßen erlöst hat. Und darum möchte ich euch bitten, aufzustehen mit mir zu beten, dass die Kraft, die sein Heiliger Geist kann, Dynamik in unserem Leben gewinnen. Vater, ich bitte dich, stärk du durch deinen Heiligen Geist die Wahrheit. Lass uns Sünde wieder oder immer mehr beim Namen nennen. Nicht, weil wir dann sagen können, wie schlecht dass wir sind und uns selber dahinter zu verstecken, sondern dass wir deine Herrlichkeit sehen. Es ist unangenehm. Lass uns durch das Durchgang die Kraft von deiner Reinigung erleben. Wecke uns Verlangen nach deinen Geboten und mach unseren eigenen Willen immer mehr kaputt. Lass uns wachsen in der Loyalität gegenüber dem, wo es gemacht hat. Und stärke uns in der Liebe gegeneinander, dass ich sagen kann, stopp, jetzt muss ich Glauben halten. Lass uns auch wirklich als Gemeinschaft wachsen und auch jetzt, gerade wenn es weitergeht, dass das Leben durch deinen Heiligen Geist spürbar werden unter uns. Spürbar, erlebbar, auch Gedanken auslösen. Danke für dieses mächtige Werk. Du hast es verheißen. 100%ige Sicherheit. Du bist treu und gerecht. Mir nicht, aber du schon. Du stehst dazu. In jedem Umfeld hinein. Amen.
Danke, Haniel. Einer von meinen Enkelkindern hat sich wahnsinnig auf die Schule gefreut. Hat es nicht können erwarten, Aufzüge zu bekommen, den Schultag können tragen, einfach die Lehrerin oder den Lehrer, ich weiss nicht mehr, was es war, kennenlernen. Und dann ist das Kind der erste Tag in die Schule und der zweite Tag auch und auch der dritte. Und dann ist es heimgekommen und hat zu Mami gesagt, weisst Mami, jetzt habe ich es gesehen. Ich weiss, wie es in der Schule ist, jetzt muss ich nicht mehr gehen. Oder? Und mir ist das jetzt heute so vorgekommen, wo der Haniel geredet hat, es ist nichts Neues gewesen, oder? Das haben wir alle schon mal gehört. Und ich wünschte mir eigentlich, es wäre so, wie heute der Erziehungsstil der Eltern ist, dass Gott mit uns einmal so handeln würde. Also wenn bei meinen Kindern, ich kann jetzt nur auf das Umfeld ein bisschen zurückgreifen, wenn sie etwas gesagt haben dem Kind und es macht es nicht, dann sagen sie es nochmal und vielleicht nochmal. Und dann sagen sie, ich zähle bis 3. Und wenn du bis 3 das nicht gemacht hast, dann gibt es eine Strafe, auf die Stege hocken, 5 Minuten oder ich weiss nicht, was es so für verschiedene Strafen gibt. Aber es wird einfach wirklich so gehandelt, meistens zumindest, dass das Kind dann weiss, hallo, jetzt muss ich machen, sonst klappt es nicht. Und eigentlich wäre es hilfreich, wenn Gott einmal das mit uns so will machen. So, und jetzt versöhnst dich. Was hast du gemacht? Wer war es gewesen? Wer hat gesündigt? Wie lösen wir das? Mich hat es herausgefordert, der Morgen. Und mir ist spontan in den Sinn gekommen, das habe ich nicht vorbereitet, aber ich möchte es euch in ein paar Sätzen erzählen. Der Haniel hat ein paar Mal gesagt, stellt euch vor, wenn wir so und so machen würden, was dann passieren würde. Ich habe von einer lieben Bekannten im Facebook gestern ein Film zugeschickt bekommen, wo, das darf ich in dem Rahmen sagen, der Ebi zum Brüllen gebracht hat. Er brüllt nicht oft. Aber wenn es um den Geist Gottes geht, dann packt es ihn. Auch ich bin sehr berührt gewesen. Es ist ein 6-Minuten-Film, ich schicke ihn gerne an die Leute weiter, die nachher sagen, das würde mich interessieren. Es war herausragend, dass der Haniel gesagt hat, ein Schwarzer hat mich vor ein paar Wochen gefragt. Da geht es um eine Stadt in Mexiko. Merkt ihr, es sind immer mehr die Drittweltländer, die uns, die Ex-Missionare, herausfordern und auf den Punkt bringen, wo wir sein sollten. Neu erinnert, wir vergessen den Hintergrund, wir möchten unsere Bundeshymne nicht mehr singen und wir sagen nicht mehr im Namen Gottes, des Allmächtigen, wo unser Land einmal darauf gegründet worden ist. Das Film aus Mexiko ist eine Gebetsveranstaltung in Monterrey, wo die Bürgermeisterin gebeten war, etwas zu sagen. Es sind 15'000 Menschen versammelt, die gebetet haben an dem Wochenende in dieser Stadt Monterrey. Sie ist vorgegangen und hat gesagt, ich habe gestern Gott gebeten, mir beim Vorbereiten für den heutigen Tag, was ich sagen soll. Und er hat mich auf Psalm 40 gebracht. Und sie liest ein paar Verse aus Psalm 40 vor und dann sagt sie, in dieser Stadt, die vor 400x Jahren gegründet worden ist, haben wir gesagt, damals im Namen Gottes gründen wir. Und dann sind wir weltlich geworden, sündig, gottlos. Und heute gebe ich im Namen Jesus die Stadt wieder zurück an Gott. Herr Jesus Christus, du, der Gründer von dieser Stadt, du, der Baumeister, ich gebe dir die Stadt, regier in jedem von diesen Häusern und an mir in unserer Gesetzgebung werdet uns an dieses Gesetz halten. Wir regieren die Stadt nach deinem Wort. Es hat Gänsehaut gegeben. Das passiert, wenn man Sünder bekennt. Das passiert, wenn man den Nächsten liebt. Das passiert, wenn man den anderen fragt, wie geht es dir? Nicht als Grundlage, dass ich dann sagen kann, ich habe eine schwere Woche gehabt, ich habe diese Woche das und das gehabt, sondern wie geht es dir wirklich? Und in dem Moment fragst du und dann bist du nicht als Tröster eingestellt, sondern als Zuhörer. Ich habe das auch in den letzten Jahren oft erlebt, dass in dem Moment, wo mich jemand gefragt hat, wie geht es dir wirklich? Glico ist ja, weiss, mir geht es genauso. Das will ich dann gar nicht hören. Ich habe in dem Moment mein Herz geöffnet, weil du gesagt hast, wie geht es dir? Dann hilf mir einfach, indem du sagst, ich bete für dich. Und wenn du für mich beten willst, dann hast du dich belasten lassen. Und belastet sein ist nicht einfach. Aber es ist ein Segen. Und ich bete, dass das, was wir heute Morgen gehört haben, uns belastet hat. In erster Linie für mich und dann der Schritt raus an dich. Und dass unsere Gemeinde so eine Wellenbewegung wird, dass da, wo wir leben und unsere Nachbarn haben, dass die anfangen zu spüren, es ist recht, über Sünde reden, wie der Daniel gesagt hat. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Ich wünsche euch ein ganz tolles Zusammensitzen und Kaffee nachher. Und ich bin froh, dass Gott uns eine Chance gibt, gerade zu starten mit dem, was wir gehört haben. Eine schöne Woche. Ade miteinander.